ARD Sounds.
Aljoscha, als allererstes gefällt mir heute sehr gut, dass wir farblich passend zueinander angezogen sind und das, obwohl wir uns gar nicht abgesprochen haben, beide in Rot.
Ja, super. Ich finde es bei Podcasts wichtig, irgendwie das Auge hört mit.
Das kann man so sagen. Wir sind heute mit einem Thema am Start, das mich ganz besonders interessiert, aber dich wahrscheinlich auch, weil du ja auch immer mal wieder vor Politikern und Politikerinnen sprichst, Aljoscha. Und jeder, der die Serien House of Cards geguckt hat oder die europäische Version davon Borga, weiß inzwischen, also Politiker und Politikerinnen, die reden ja viel, die halten auch viele Reden, aber die wenigsten von ihnen schreiben ihre Reden selber. Dafür haben sie quasi Ghostwriter, ne, die in ihrem Sinne dann halt die richtigen Worte finden. Und jetzt hatten wir vor kurzem den Fall eines Politikers, und zwar von Mario Vogt. Und da kam dann im Nachhinein raus, dass eine KI für ihn erledigt hat. Und darüber wird jetzt groß diskutiert, ob das denn so geht, ob man das denn machen sollte. Aljoscha, findest du das erstmal verwerflich?
Also jetzt muss ich erstmal was Internes hier ausplaudern. Ich fand diesen Fall auch spannend, habe mich da aber gar nicht so tief mit beschäftigt und finde es deshalb so schön, wenn man so einen Podcast macht, ist man dann auch mal gezwungen, sich mit Themen zu beschäftigen, die einen vielleicht brennend interessiert, aber wo dann die Zeit nicht da war. Und ich habe jetzt erstmal im ersten Moment so gar nichts Verwerfliches gesehen und bin deshalb hoch gespannt auf unser Gespräch gleich, was wir vielleicht noch rauskriegen.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Genau, ja, das Ganze ist in Thüringen passiert. Mario Vogt ist Ministerpräsident von Thüringen und hat zum Beispiel Neujahrsansprachen, Gastbeiträge in Zeitungen, aber auch Trauerreden mit Hilfe von KI schreiben lassen. Ich habe mich da gestern mal ein bisschen eingewühlt und eingelesen in dieses ganze Thema. Da wurde dann sehr viel drauf reagiert. Unter anderem der Chef des Springer-Konzerns, der Matthias Döpfner, hat darauf reagiert und dann selber auch einen Artikel geschrieben mit KI, wo er auch sagt, ja mein Gott, stellt euch doch nicht so an. Darauf haben dann wieder ganz viele reagiert und auch hier den Untergang des Journalismus herbei.
Also ich möchte bitte aber nicht mit Döpfner hier gleichgesetzt werden.
Nein.
Mal ganz vorab schon mal sagen.
Den Untergang des Journalismus herbei zitiert, wenn man jetzt seine ganzen Reden und Texte mit KI schreiben lässt. Ich selbst bin wie du. Ich habe auch noch gar keine große Meinung dazu und deswegen freuen wir uns auf unseren heutigen Gast. Und zwar ist das Martin Fuchs und er kennt sich ganz besonders gut aus, denn er arbeitet mit Politikern, Spitzenpolitikern auf Bundes- und Landesebene zusammen, ist Politikberater und uns jetzt schon hier virtuell zugeschaltet. Hallo Martin.
Moin Moin, hallo Senen, hallo Aljoscha.
Hallo Martin.
Und ich muss auch gleich mal interner ausplaudern, nachdem Aljoscha schon vorgelegt hat. Ich habe vor 2,5 Jahren einen Workshop für die Thüringer Landesregierung zur KI in der politischen Kommunikation gegeben. Mhm. Mit allen mit sehr, sehr vielen Vertretern aus den Presse- und Social-Media-Stellen der Landesministerien und so ein bisschen fühle ich mich jetzt verantwortlich dafür, dass Mario Vogt jetzt Ärger bekommen hat.
Warum hast du ihm das geraten? Hast du gesagt, schreib dir deine Reden mit KI, so sparst du Geld?
Ehrlicherweise habe ich da, wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja schon ein bisschen her jetzt, mal gezeigt, was schon möglich ist international. Also was internationale Politik schon macht mit KI und wo ich die besten vielleicht auch Ansatzmöglichkeiten sehe, weil ich immer auch das Gefühl habe natürlich, dass gerade Politik und auch Exekutivorgane wie so ein Ministerium ja immer so gerade KI einsetzt, wie es gibt jetzt ein Tool, wir müssen irgendwas Cooles damit machen und gar nicht mal von der Problemstellung her denkt. Also man sagt, okay, wir haben jetzt diese Möglichkeit, also lass uns das irgendwie machen, was irgendwie cool und hip ist, aber gar nicht mal überlegt, wo sind denn eigentlich unsere Herausforderungen, unsere Probleme und wie können wir das dann einsetzen? Und das habe ich dann sehr, sehr viele Möglichkeiten gezeigt. Und natürlich war auch ein Beispiel dabei aus einer anderen Landesregierung, die schon seit 3,5 Jahren einen eigenen Chatbot und ein eigenes LLM aufgezogen haben, ein internes, wo sie unter anderem auch für den dortigen Ministerpräsidenten, dessen Namen ich nicht nennen darf, schon natürlich alle Reden, alle Gastbeiträge schon seit 3 Jahren mit KI schreiben lassen.
Aber kannst du denn die Aufregung darum verstehen? Also auf der einen Seite wird ja dann, also es wird ihm ja auch so eine Art Faulheit unterstellt, ne? Also als hätte er keine Lust, solche Sachen zu schreiben. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, bei dieser ganzen Debatte wird auch vergessen, dass man ja quasi nicht einfach nur sagt, prompted, schreib mir jetzt mal bitte eine Neujahrsansprache für das Land Thüringen und mach diese 3 Punkte rein, sondern es gibt ja so viele verschiedene Arten, wie man Texte überarbeiten kann mit KI.
Genau. Also ich glaube, das Problem und auch die Kritik, die sie jetzt um diese Fälle, es sind ja ein paar mehr Fälle, es geht auch um Carsten Wildberger und so weiter, dreht, ist das eine, dass es davor keinen wirklichen Diskurs darüber gab. Und das ist auch mein Problem damit, dass ich, was ich schon kritisiere, Politik und gerade auch politische Entscheidungsträgerinnen, erwarte ich eigentlich, dass sie bei so einem großen gesellschaftlichen Thema mal sowohl die Bevölkerung mitnehmen, als auch intern in ihren Gremien, in ihren Funktionen auf Landesebene mal einen Diskurs darüber führen, was macht eigentlich KI mit uns, was macht KI mit Gesellschaft. Und nach so einer Diskussion, wo man quasi schon mal öffentlich quasi das Thema auch vielleicht für sich verhandelt hat und weiß quasi, was der Einsatz macht, dann kann ich das natürlich einsetzen, wenn ich den Rahmen definiert habe, wenn ich für mich quasi entschieden habe, warum und wie ich es einsetze. Und das Zweite, natürlich fehlt die Transparenz. Ne? Also gerade eine Vorbildfunktion eines Ministerpräsidenten hat natürlich die Herausforderung oder auch den Anspruch, dass er Transparenz damit umgehen muss und souverän damit umgehen muss, worauf es eingesetzt hat, um gerade auch die Bevölkerung mitzunehmen und zu sagen, okay, Medienkompetenzbildung, Digital Literacy Bildung, ich mache das kenntlich, wo ich KI auch einsetze. So.
Jetzt muss ich doch noch mal kurz einhaken. Wenn ich Transparenz mir vorstelle, die Trauerrede, ja, ich habe schon schlechte Trauerreden gehört, ja, wo man denkt, der Pfarrer hatte keine richtige Ahnung, wen er da gerade unter die Erde bringt. Da wurden Allgemeinplätze abgefeuert und Sachen gesagt, die man nur so mit Ach und Krach auf diese Person beziehen konnte. Und ich habe es auch schon erlebt, dass es gar nicht gepasst hat. Aber wenn er jetzt irgendwo dann eine Trauerrede hält und sagt, so, pass mal auf, Leute, jetzt kommt eine halb KI-generierte Trauerrede und ich lege mal los und sagte, Jürgen war ein treuer Freund und hat mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, wäre das nicht ein bisschen komisch auch?
Nein, überhaupt nicht. Also ich verstehe, was du sagen willst, Aljoscha, aber es ist natürlich bei einer politischen Rede doch was anderes als eine Trauerrede zum einen, weil natürlich die Erwartungshaltung ist, da hat jemand sich selbst hingesetzt, selbst Gedanken gemacht und hat vielleicht mit Hilfe von Redenschreibern aber selbst versucht, einen Gedanken zu formulieren, einen Gedanken zu strukturieren und den gibt er jetzt der Bevölkerung mit. Wenn er das quasi an ein automatisiertes System auslagert, dann ist es natürlich nicht mehr der Gedanke eines, in dem Fall politisch Verantwortlichen. Das mag bei einer Trauerrede nochmal eine andere gesellschaftliche vielleicht Wirkung haben, aber bei einer politischen Rede, wo ich quasi versuche, Diskurs zu bestimmen, Diskurs quasi auch zu prägen, so, dann sollte schon auch klar sein,
da möchte ich nochmal einhaken,
ob das mein Gedanke ist oder ob das der Gedanke ist von einer statistisch ermittelten, quasi automatisierten System. So. Mhm.
Jetzt muss ich doch mal ein bisschen böse sein, das soll überhaupt kein
Bashing
sein. aber wir mit unserem aufgeheizten und Social Media Diskurs, ja, die jedes Wort von Politikerinnen und Politiker auf die Goldwaage legen, haben ja dazu geführt, sage ich mal, oder das als Nutzerin oder Nutzer, dass nur noch ein weichgewaschenes Mittelmaß überhaupt rausgelassen wird in öffentlichen Reden, weil keiner sich traut, überhaupt ein bisschen kantige Position zu beziehen, denn sofort springen wir alle an und zerreißen ihn oder sie in den Social Media. Und dann könnte man ja sagen, okay, wenn ihr nur noch mittelmäßiges Gewäsch von mir hören wollt, was unangreifbar ist, dann kann ich das auch mit KI generieren sozusagen. Das ist dann eigentlich doch der Vollzug dessen, was wir als Nutzerinnen und Nutzer gefordert haben, oder?
Okay, das wäre natürlich jetzt ein sehr fatalistischer Blick auf Politik. Natürlich der Anspruch ist natürlich schon, dass ich anecke, dass ich authentisch bin und dass ich eben kein Wischiwaschi mache. Dass das passiert, ist eine ganz andere Diskussion, die wir führen müssen. Da hat KI jetzt mal nur vielleicht mittelbar etwas damit zu tun. Aber selbstverständlich ist schon auch die guten PolitikerInnen, die guten, die auch wahrgenommen werden in ihrer politischen Kommunikation, sind ja welche, die anecken, die mal quasi rausfallen aus diesem Wischiwaschi, was nicht mehr angreifbar ist. Und das ist, glaube ich, die Frage des politischen Diskurses, über die wir sehr, sehr dringend reden müssen, weil meines Erachtens ist er nicht nur auf digitalen Ebenen tot, sondern er ist auch natürlich auch im Parlament tot, weil Social Media bestimmt ja auch im Parlament mittlerweile, wie dort gesprochen wird. Und das ist ein viel, viel größeres Problem, als vielleicht, ob eine Rede mit KI geschrieben ist oder nicht, definitiv.
Wo du gerade von Social Media sprichst, also wir erleben jetzt gerade in der Zeit, in der wir aufzeichnen, Deutschland ist gerade aus der WM rausgeflogen und Friedrich Merz ist damit aufgefallen, dass er nachts, also er in Anführungszeichen, einen Tweet abgelassen hat, der irgendwie nicht so ganz zu der Leistung der Fußballmannschaft gepasst hat. Das Kanzleramt hat sich schon entschuldigt und gesagt, das sei aus seinem Mitarbeiterstab, aus dem Presseteam, der falsche Tweet, also ein bisschen unpassend, rausgesucht worden. Aber man sieht ja auch wieder da, also man sieht bei Twitter bzw. X, sieht man das Bild von Friedrich Merz, da steht dann irgendwie Kanzler und so weiter und dann steht das da drunter. Alle denken, er hätte das gemacht. Einen Tag wurde sich über ihn lustig gemacht und jetzt kommt natürlich raus, Das war er gar nicht. Das war sein Social Media Team. Genauso wie wenn er irgendwo steht, eine Rede hält, ne, der Kanzler oder irgendein anderer Politiker, eine andere Politikerin, weiß man, die Worte, die da aus dem Mund kommen, sind nicht eins zu eins von dieser Person in den meisten Fällen geschrieben. Natürlich nochmal drüber geguckt und wir wollen, man will ja auch, dass das, was man sagt, zu einem passt und dass das die politische Agenda unterstützt. Aber wer glaubt denn heutzutage noch daran, dass das, was ein Politiker auf der Bühne bei einer, zum Beispiel bei einem Holocaust-Gedenktag oder bei einer Neujahrsansprache oder sonst was, große wichtige Reden, dass das nur von dieser Person geschrieben wurde?
Ja, also erstmal muss man natürlich differenzieren. Wir haben in Deutschland ungefähr 6.500 PolitikerInnen, die ein Mandat haben. Also wo ich sagen würde, das ist Spitzenpolitik. Und ich würde sagen, davon haben vielleicht 100 oder vielleicht 70 Seiten wirklich Redenschreiberinnen, die ihnen helfen. So, ne?
Ja, wir reden jetzt von den Oberen, genau.
Die Oberen, genau. Ich weiß nicht, ich kenne keine Studie zu, wie viele Menschen quasi jetzt noch glauben, dass es selbst geschrieben ist. Aber das Bundeskanzleramt und auch, ich glaube, das Auswärtige Amt und so wurden jetzt auch gefragt, wie sie ihre Reden schreiben und so. Und gerade das Bundeskanzleramt, Bundespresseamt hat gesagt, dass Uwe Friedrich Merz, also auch Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister, Menschen sind, die freie Rede sehr lieben und deshalb natürlich ihre Reden auch in großen Teilen wirklich selbst strukturieren. Weil wenn man ehrlich ist, sind viele Reden natürlich Versatzstücke und modulare Geschichten, die sie 100 Mal schon gehalten haben. Da brauchen sie keinen Redenschreiber für, der ihnen das nochmal zusammenkloppt. So. Und von daher glaubt das, glaube ich, natürlich nicht mehr viele Leute, aber das selbstverständlich muss, das, was du schon richtig gesagt hast, so ein bisschen der Kern und die Tonalität des Redenhalters dann auch rüberkommen, keine Frage. Ja.
Mhm. Und das würde mich jetzt mal interessieren, wie wirst denn du gepromptet oder anders gesprochen, kennst du dann deine Kunden so gut, dass die das gar nicht mehr müssen oder sagen die, ich muss an dem und dem Event da eine Rede halten, ich möchte die ein kleines bisschen aufrütteln, ich möchte da ein bisschen Awareness für ein bestimmtes Thema setzen oder so, kommen also auch so Zwischentöne? Werden die dann vorher dir schon vorgegeben oder ist das einfach deine sozusagen professionelle Arbeitsweise, dass du die dann reinbringst?
Also ich habe in meinem Leben noch keine Rede geschrieben, sondern ich kenne natürlich Redenschreiber und Redenschreiberinnen, die für auch wichtige Menschen Reden schreiben deshalb kenne ich das Geschäft ein wenig. Also selbstverständlich lebt es davon, dass man schon eine jahrelange Beziehung hat zu den Menschen. Also werden die auch mitgenommen, wenn man ein Amt wechselt, dann werden auch die Redenschreiber mitgenommen, weil da brauchst du eine sehr, sehr hohe Vertrauensbasis auch zwischen diesen Personen. Die Chemie muss stimmen und es muss eigentlich eine Einheit werden. Also die beiden oder die drei, meistens ja auch mehrere Redenschreiberinnen, müssen eine Einheit auch werden mit dem Spitzenpolitiker. Und dann ist es so, dass es mal oftmals reicht, wenn diese Beziehung eingespielt ist, dass er wirklich nur zwei Stichpunkte hinwirft und sagt, hier, das und das Gesetz, der und der Anlass, das ist das Zielpublikum und bitte produzier mal was. Und dann muss man sagen, das ist absolut Handwerkszeug. Also ich kenne Redenschreiber, die schreiben pro Tag 15 Reden. So, ne? Also da kann man sich natürlich nicht hinsetzen und tief in die Recherche gehen. Aber da, wie gesagt, gibt es Modulbaukästen dann von bestimmten Versatzstücken, was bestimmte Werte beinhaltet, was bestimmte Ziele, was bestimmte vielleicht auch irgendwie aus dem Koalitionsvertrag sich ergebende quasi auch Abmachungen mit dem Koalitionspartner beinhalten und so weiter. Und die werden dann einfach sehr kongenial zusammengesetzt. Und das reicht dann wiederum, dass man Friedrich Merz oder Thorsten Frey oder wem auch immer die 3-4 Stichpunkte dann hinwirft. Das sind ja die ausmodellierten Reden, können sowieso keiner ablesen. Das würde ja sehr komisch kommen. Und dann wissen sie, okay, das ist der rote Faden. Und dann wissen sie, welche Modulstücke sie dann in der Rede wann verwenden müssen. So.
Das bemerke ich auch in meinem Journalistinnenalltag sehr häufig, dass wenn man jemandem, zum Beispiel jetzt der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, ein Mikrofon unter die Nase hält und ihr eine Frage stellt, ne, dann antwortet sie natürlich erst drauf und dann macht's Klick. So, und dann wird das nochmal, ich sage jetzt nicht abgespult, weil also sie ist ja auch dabei authentisch und so weiter, aber man merkt immer, wie es dann einmal so einrastet und dann, okay, der Baustein passt zum nächsten und jetzt bringe ich nochmal das an und das an. Und wenn man sie dann häufiger interviewt hat, dann merkt man natürlich irgendwann auch, es ist häufiger mal das Gleiche, was ja absolut nicht verwerflich ist, weil so arbeiten ja auch Comedians, so arbeitest du ja auch, Aljoscha, wenn du Vorträge hältst, das ist ja einfach absolut. Ganz menschlich.
Ich auch.
Die Beste bleibt ja auch gut, wenn man sie zweimal sagt.
Genau.
Und gerade mit der politischen Kommunikation ist auch ganz wichtig, dass man 11-mal etwas gehört haben muss, damit es auch erstmal im Unterbewusstsein quasi auch sich bildet bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Das stimmt. Wie sagt man noch bei Babys? Man muss irgendwie eine Sache mit den 70-mal spielen, bis sie keine Lust mehr drauf haben und es verinnerlicht haben. Nur dann
bloß nicht verlesen im Kinderbuch, das wird dann sofort angekreidet. Papa, gestern war das anders.
Aber Martin, du als Berater, du hast das ja vorhin schon gesagt, du hast auch in Thüringen beraten, was KI angeht. Was rätst du denn da? Sagst du denn da, ja, probiert mal aus, eure Redebeiträge bei Gemini, ChatGPT oder woanders einzugeben und zu gucken, was daraus wird? Oder was ist da dein Tipp?
Also erst ganz prinzipiell bin ich immer ein Freund davon, wenn Innovationen da sind und neue Sachen sind, dass man damit rumspielt, dass man da sich ausprobiert, dass man mit frohem Mut und Optimismus sich diese neuen Sachen mal anschaut und mal guckt, was es mit unserer Arbeit macht. So, das ist das Erste. Also so Freiraum zu schaffen und auch eine Fehlertoleranz zu schaffen, dass man einfach mal den Leuten Zeit gibt, mit den Tools irgendwie firm zu werden und irgendwie eine Beziehung aufzubauen, die es da gibt. Und das Zweite ist, was ich immer ganz wichtig finde, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man intern diskutiert. Also dass man auch da quasi Zeit lässt, bevor man sich wirklich etwas implementiert und sagt, okay, was macht das denn eigentlich mit unserer Arbeit? Was macht das? Werden wir neue Leute brauchen? Werden wir quasi unser Ministerium umbauen müssen? Was macht das mit gesellschaftlichen Diskursen, wenn wir so etwas einsetzen? Lasst uns das mal reflektieren. Wir können nicht alles wissen, weil wir sind ganz am Anfang dieser Revolution vielleicht, aber lasst uns mal im Stand heute mal irgendwie für uns klar werden, was das bedeutet, dass wir das einsetzen. Und dann muss ein Regelwerk entworfen werden. Ja, das ist dann so, das klingt total langweilig und so, aber ein Rahmen, damit auch jeder untergeordnete Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin weiß, wo denn die Grenzen sind und was ich dann beachten muss, vielleicht auch wenn ich es einsetze, um einfach auch Sicherheit zu geben im Stab quasi und den untergeordneten Behörden, die es dann vielleicht auch alles nutzen wollen. Und dann, erst dann, wenn man das alles gemacht hat, rate ich denen, natürlich nutze es, setzt es ein und macht eure Arbeit effizienter, macht eure Arbeit besser vielleicht, lasst euch als Sparringspartner eine KI quasi auch mal challengen, also sagt, okay, die Rede soll von Rentnern und Rentnern ab 60 plus gehalten werden, kommt das überhaupt bei denen an? Also quasi so Rollenverteilung, die KI zu nutzen, quasi um so Zielgruppen quasi auch besser kennenzulernen, auch Argumente zu haben, welche kritischen Nachfragen können denn kommen und sich darauf vorzubereiten, das zu benutzen, weil du bist in deiner Blase, du kennst natürlich nicht jede Zielgruppe, du kennst nicht alles, was im Diskurs gerade gesagt wird und auch Zusammenstellung von Studienpapier. Ne? Auch das sage ich immer, nutzt es quasi wie der Hinterhand für euer Hintergrundwissen, falls irgendwie ihr gefragt werdet, im Nachgang auf Diskurs entsteht. Lasst euch die wichtigsten Studien, die aktuell State of the Arts im Thema sind, wissenschaftliche Ausarbeitung mal zusammenfassen, damit ihr das wisst quasi und darauf eingehen könnt, wenn ihr dazu gefragt werdet. So. Und dafür sage ich ja, nutzt es auf jeden Fall. Und genau.
Und deine Kunden, die Leute, die nutzen dann die großen Modelle, je nachdem, was sie machen wollen, verschiedene, oder haben sie Eigenentwicklung oder trainieren sie nach oder wie wird das gemacht?
Genau, also die öffentlichen Tools werden seltenst genutzt. Das ist meistens auch verboten, quasi die dann auch zu nutzen, gerade weil natürlich immer irgendwie Daten am Fluss von irgendwelchen Sachen sind, weil man nie genau das weiß, was man überhaupt dann hochladen darf und so etwas. Deshalb wird das schon genutzt, aber dann quasi nur so in Randbereichen, dass mal in ChatGPT und Gemini genutzt wird. Aber auf den Dienstrechnern ist das meistens auch verboten so. Dann werden dann Privathandys dafür genommen oder so, um was zu machen. Und dann die meisten haben mittlerweile eigene Modelle. Also genau, auch so Sandbox-Systeme.
Die Landesmodelle, die man dann hat, Bär, LLM oder Moin und so weiter, das sind dann die Modelle der Wahl.
Genau, die man hat. Oder man hat auch genau auch selbstentwickelte Sachen. Ich kann den Namen jetzt gar nicht sagen, aber auch in einem Bundesland weiß ich das auf jeden Fall, dass es schon relativ lange geht, wo wirklich alle Reden, alle Texte der Ministerinnen und Minister, des Ministerpräsidenten dort eingehen, die er jemals in seinem Leben gehalten hat. Und das ist dann quasi der Grundstock. Alle quasi Entscheidungen, alle Gesetze, die gemacht worden sind, dort quasi der Grundstock, mit dem das trainiert wurde. Und das ist dann auch relativ safe, dass es wirklich dann auch valide Sachen sind, die da rauskommen, weil es halt nur das auf das Zugriff zurückgegriffen werden kann, was man selbst dann natürlich
weiß. Das ist ja schon mal gut.
Ja.
Peinlich wird's, Martin, dann, wenn man sich die Rede mit KI schreiben lässt und nicht gut überprüft und dann da irgendwelche, Aljoscha mag das Wort nicht, Halluzinationen drin sind, ne? Oder sich einfach irgendwas ausgedacht wird oder, was ja auch gerne Chatbots ja mal können, Verknüpfungen falsch erstellt werden, dann wird's natürlich unangenehm. Das gilt's natürlich zu vermeiden, oder?
Definitiv, aber auch das kann im analogen Leben genauso vorkommen. Ich habe ein sehr schönes Beispiel von einer Politikerin, die auf einer Bühne von meiner Fuck-Up-Night stand, wo PolitikerInnen über Fehler sprechen. Und sie hat es berichtet, dass sie einen Mitarbeiter eingestellt hat, der für sie Reden für den Landtag schreiben sollte. Und sie dann während der Landtagsrede merkte, das ist ja gar nicht die Programmatik meiner Partei, die ich hier gerade vortrage. Das ist eine ganz andere Programmatik. Und das ist ja dann 2-3 Mal passiert. Dann wurde dieser Kollege auch rausgeworfen. Und dann stellte sie raus in der Recherche, das war vor der KI-Zeitalter, schon 4-5 Jahre her, dass er quasi einfach gegoogelt hat, welche anderen Reden schon gehalten wurden und dann Reden anderer Parteien aus anderen Landtagen als Grundstock genommen hat, weil es für ihn die einfachste Rechercheweg war, eine gute Rede zu schreiben.
Rede ist Rede.
Genau. Und das kann also auch schon passieren, quasi während man am Mikrofon steht, bevor dem KI-Zeitalter, aber definitiv, das ist auch das, was jetzt überall gesagt wird, dass es immer diese Qualitätsstufe geben wird. Jedenfalls sagt das Politik jetzt, wenn sie jetzt gefragt wird nach den Vorfällen von Vogt und Wildberger, dass sie natürlich immer am Ende eine menschliche Entscheidungsinstanz dann nochmal drüber schaut und verifiziert, was da natürlich runtergeschrieben wird. Aber auch das werden wir, glaube ich, in Zukunft auch sehr, sehr oft erleben, dass das nicht geschieht. Also dass trotzdem natürlich die Menge an Content, der einfach produziert werden muss, ist schon dieses schreckliche Wort Content, also an Inhalten, der jeden Tag produziert werden muss für Social Media, für Reden, für Gastbeiträge und so weiter, das kannst du auch mit den besten Stapeln nicht produzieren. Das wird also immer mehr wahrscheinlich auch KI einfach dann eingesetzt werden und Fehler dann auch einfach in der Öffentlichkeit sichtbar werden.
Und wir müssen an der Stelle auch einfach warnen. Ich meine, die Kontrolle ist gut, aber es gibt eben auch die Ankereffekte und Automatisierungseffekte, dass das, was da steht, du dann als Mensch auch einfach für gut befindest und nimmst und dir nicht mal nochmal selber dich nüchtern hinsetzen überlegst, ist das die Argumentationslinie, die ich auch, wenn ich nicht diese KI-Vorlage gehabt hätte, gewählt hätte, sondern du hast dann eine Argumentationslinie, die wirkt plausibel, die nimmst du. Das heißt, das macht was mit dir und das ist natürlich auch was, was man absolut immer im Hinterkopf halten sollte. Ja, du wirst natürlich von der KI hier manipuliert, ob du willst oder nicht. Ja, du übernimmst dann einfach im Gegenteil eine Argumentationslinie, auch wenn du selber auf eine andere gekommen wärst. Also das ist natürlich schon ein starker Effekt, hast du ja am Anfang auch gesagt, auf die Rede, auf die Gesellschaft, egal ob nochmal kontrolliert wird oder nicht.
Definitiv. Und ich komme mit bei dir, Ayosha, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade auch, weil natürlich, wenn man einen guten Prompt macht, man möglichst natürlich ein gutes Ergebnis bringt, dann ist er natürlich auch schon sehr konkret formuliert. Das heißt, ich habe auch schon natürlich ein gewisses Argumentkasten schon im Hinterkopf, den ich gerne haben will. Und die KI gibt mir genau das, was ich haben will. Und das ist natürlich schon hochgefährlich, weil wir wissen, dass der Zuspruch einer KI natürlich immer sehr, sehr groß ist. Die will mich natürlich auch zufriedenstellen und macht dann vielleicht Argumente, vielleicht spitzt sie noch für mich ein bisschen besser dazu, dass sie mir noch besser gefallen mit irgendwelchen Studien, die es nicht gibt oder whatever. Und das ist natürlich hochgefährlich, dass ich die Bestätigungsinstanz dann immer habe und gar nicht mehr kritisch hinterfrage, weil es mir natürlich sehr gut gefällt, was die KI mir da produziert hat.
Das ist zu vergleichen mit, ich erinnere mich, als damals das erste Mal ich Internet in der Schule benutzt habe, wo es dann immer hieß, Wikipedia, da darf man erstmal nichts glauben, ne? Da kann jeder ja reinschreiben, was er will. Also immer das, was man bei Wikipedia liest, für das Referat nochmal schnell im Brockhaus nachschlagen, ob es dann auch so ist. Das hat sich ja mittlerweile geändert und mittlerweile gilt Wikipedia als vertrauenswürdige Quelle.
Ich bin froh, wenn die Leute noch Wikipedia
genau
nutzen.
Das. Genau das. Aber das, was man damals und jetzt auch natürlich, also ich schreibe ja beruflich auch sehr viel, Ayosha, du machst das ja auch, dieses Copy-Pasten, das ist grundsätzlich ja immer etwas, was man nicht tun sollte. Und das finde ich ist ja jetzt auch gerade dann, das kann man nämlich dann auch Politikern und Politikerinnen anlasten, wenn sie halt einfach nur mit Copy-Paste arbeiten, dann ist es verwerflich. Und der Hintergrund der Kritik bei dieser Debatte ist ja, es ist nicht transparent gewesen und es ist nichts Eigenständiges soll es gewesen sein. So, und das sind ja Dinge, wo man sagt, okay, Authentizität und Richtigkeit der Fakten, das sollte man auch in KI-Zeiten erwarten können, oder Martin?
Definitiv. Und ich sehe da schon auch eine neue quasi Kategorie des Journalismus vielleicht. Nämlich Journalistinnen und Journalisten, die genau darauf dann schauen und gucken, okay, was ist eigentlich wahrhaftig und was nicht wahrhaftig in diesen Reden ist. Also ich kann mir schon neue Formate auch vorstellen, neue Podcasts, die allein nur davon leben werden, quasi sich politische Kommunikation oder was auch immer, auch wirtschaftliche Kommunikation von CEOs oder was auch immer auseinanderzunehmen und zu gucken, okay, wie viele eigene Gedanken stecken eigentlich da noch drin. Also könnte ich mir als spannendes Format irgendwie auch durchaus vorstellen.
Ganze Rechercheteams, die nur warten, die nur darauf warten. Da habe ich aber noch eine Frage, Ayosha, wenn ich die kurz stellen darf, eine technische, die mich interessiert hat. Woran wurde denn erkannt, dass Mario Vogt KI verwendet hat? Also ja klar, da kann man immer auf so ein paar Formulierungen achten und so weiter. Aber wir haben hier im Podcast auch schon oft gehört, es wird mittlerweile glatter, es wird menschlicher und so weiter. Also woher wusste man das denn?
Genau, nein, es gibt da mittlerweile Tools, die auch öffentlich zugänglich sind, die man nutzen kann. Das ist ähnlich wie mit diesen ganzen Plagiatsgeschichten, die auch mal vor 10 Jahren mal sehr groß waren, dass man sich Plagiat angeschaut hat. Und diese Tools sind natürlich nicht 100% sicher in der Nutzung. Benutzung. Aber wenn ich den Verdacht habe, das klingt jetzt irgendwie wie etwas, was ich schon mal gelesen habe oder wie irgendwie generischer Content, man halt, kriegt ja auch ein gewisses Akkommetenz dann auch. Gerade wenn man auf LinkedIn zum Beispiel sehr viel Zeit verbringt, dann kriegt man sehr schnell mit, oder, wie was ein authentischer Beitrag ist und was einer ist, der irgendwie jetzt durch 2, 3 Klicks erstellt wurde. Und diese Kompetenz haben Journalistinnen und Journalisten, und das war, glaube ich, in den Fällen, dass sie einfach erstmal durch Pacrum, heißt es, glaube ich, das Tool, was da genutzt wurde, gejagt wurde, und dann war irgendwie 70-80% über Übereinstimmung mit Verdacht auf KI-Einsatz, und dann hat man einfach recherchiert und nachgefragt und dann wurde das zugegeben. Also genau, so ist eigentlich relativ einfach, das könnte eigentlich jeder Mensch draußen auch selber machen, wenn er den Verdacht hat und gehabt, das kommt aber komisch vor, was jetzt Anke Rehlinger gerade hier im Saarland von sich gibt.
Die Tools, das hast du gesagt, die haben, sind schwierig, das hat seine Tücken alles, aber der Vorteil ist, dass du hier es mit längeren Texten zu tun hast. In kürzeren Texten wird es immer schwieriger, aber bei längeren Texten sind dann eben doch Muster drin, die auf vielleicht eine automatische Generierung hinweisen können oder so. Und wenn man es dann nachprüft und jemand das zugibt, dann ist es zumindest mal ein Indiz gewesen.
Ja.
Aber ich denke, wir sollten vielleicht nochmal eine Lanze für KI brechen. Du könntest natürlich auch, wenn du das in deinem Kreativprozess auf eine interessante Art und Weise einsetzt, ich schreibe was und dann lasse ich das von KI challengen und sage, was würde jemand, der konservativ denkt, dazu denken, was würde jemand, der progressiv denkt, dazu kann ich hier noch eine wirtschaftliche oder eine gesellschaftliche Sichtweise reinbringen, auf die ich vielleicht noch nicht gekommen bin, fehlen da irgendwelche Argumente, dann kann das ja durchaus ein Sparringspartner sein, wie du sagst, gerade für die Leute, die eben kein großes Team haben und sagen wir mal als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer vielleicht da sitzen und müssen auch vielleicht mit 1, 2 Mitarbeiterinnen sehr viele Reden am Tag im Wahlkreis irgendwo halten, dann kann das ja durchaus ein Tool sein, was die Qualität verbessert, was die Reden individueller macht und interessanter macht und aspektreicher macht, damit nicht eben immer dann der Baukasten XYZ da abgespult wird. Das wäre ja dann vielleicht auch nochmal, oder das bringst du den Leuten wahrscheinlich auch bei, ne? Einfach zu sagen, was ist denn dann die gute und durchdachte Nutzungsart?
Definitiv, ja. Sowas finde ich hoch spannend. Gerade so in Kreativ-Brainstorming-Prozessen kann das extrem helfen. Also ich denke immer jetzt nicht mal an die oberen 100 Menschen. So, die haben ihren Team, die haben ihren Stab, das ist. Ich denke ganz oft auch an die 100.000 Menschen, die Kommunalpolitik machen. Ganz, ganz oft ehrenamtlich auch. Die natürlich neben ihrem Job, neben ihrer Familie, neben anderen privaten Herausforderungen auch noch sich hinsetzen und für uns Kommunalpolitik machen. Großartige Menschen da draußen im Land. Und die haben natürlich keine Zeit und auch keine Kompetenz, weil sie niemals einen Workshop Pressearbeit besucht haben. Dafür fehlt ihnen die Zeit und vielleicht auch der Kopf. Und dafür gibt es zum Beispiel von den Parteien mittlerweile auch eigene Tools, der Grüne Rator oder auch der Liberator von der FDP, der Grüne Rator von den Grünen, die für diese 100.000 Menschen sagen, okay, wir wissen, wie eine professionelle Pressemitteilung aussieht oder ein professioneller Text, der auf eure Webseite kommt. Das ist nicht das Ausgeburt von Kreativität, aber sag uns deinen Namen, sag uns dein Zitat, was du drin haben möchtest, und sag uns, um welches Thema es geht. Und dann wird quasi aus der Erfahrung von 100.000 von Pressemitteilungen der Grünen eine Pressemitteilung für mich gemacht, wo ich nicht 2 Stunden sitzen muss, weil ich eben das nicht oft mache, sondern innerhalb von 2 Minuten eine tolle Pressemitteilung, die ausreicht, sage ich jetzt mal, ohne
despektierlich,
fit for purpose, damit die Lokalredaktionen damit was anfangen können und Informationen haben und das dann vielleicht mich dann mal anrufen für ein Interview oder sowas.
Ja, und sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen, bevor man dann so eine zusammengeklaubte Pressemitteilung, wo die wichtigsten Informationen gar nicht drinstehen, teilweise, weil sie vergessen wurden in der Eile, würde ich mir doch mal wünschen, dass da sowas hier bei uns ankommt in den Redaktion.
Okay, ein Wunsch. Also bitte, liebe Parteimitglieder, nutzt bitte KI-Tools für Pressemitteilungen. Sie machen die Arbeit auch der Journalisten einfacher.
Sofern es Sinn macht. Sofern es Sinn ergibt, wäre das ganz schön.
Genau. Noch weitere Einschränkungen, liebe Semin.
das reicht mir schon. Wenn ich daraus eine schöne Nachrichtenminute schreiben kann, ist mir das schon alles recht.
Wunschzettel abgearbeitet.
Genau, ja. Wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, also wir sind uns jetzt einig, ich würde das nochmal zusammenfassen, wir sind uns einig, dass man quasi nicht von der KI einfach nur abschreiben sollte, ne, und dass man sie besser als Sparringspartner nutzen sollte, dass sie einem auch Arbeit abnehmen kann. Natürlich kann man jetzt sagen, vielleicht fürchten da ein paar Redenschreiber um ihre Jobs, aber du hast ja auch schon gesagt, die haben mittlerweile so viel zu tun und so viele Kanäle zu bedienen, dass da wahrscheinlich diese Arbeit noch genügend bleibt, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo kann KI denn noch helfen in der Politik? Also ich meine jetzt gerade bei der Außenwirkung.
Ja, also wir haben, weil mich das auch interessiert, ich habe das damals in den ersten Landtagswahlkämpfen, wo KI quasi in Deutschland angekommen war, das war in Hessen und Bayern, eine Umfrage gemacht und jetzt auch wieder in den Anfang des Jahres mit AI for Democracy, einem kleinen Verein, haben wir uns alle Parteien abgefragt, wie es denn jetzt in diesen 5 Bundesländern, wo in diesem Jahr Landtagswahlen sind, genutzt wird. Und es wird flächendeckend eingesetzt, also wird von allen Parteien in allen Bundesländern eingesetzt, aber keine einzige Partei spricht darüber. Mhm. Das ist auch schon mal das Spannende. Also was wir schon hatten, es wird für die Kreativprozesse, Claim-Gestaltung, Headline-Gestaltung, es wird für Übersetzung von Texten, auch das ist ja ganz entscheidend, dass man natürlich nicht im türkischen, kurdischen vielleicht firm ist und dann aber natürlich einen Flyer auch mal in der Community auslegen möchte, die halt nicht vielleicht Deutsch als erste Sprache hat. Es wird eingesetzt, um zum Beispiel PolitikerInnen auch Videos zu übersetzen, um Untertitel einzuführen. Es wird zur Optimierung der Bildqualität für Plakate eingesetzt. Es wird für die Bildgestaltung von Grafiken eingesetzt. Es wird eingesetzt für Vorbereitung von Reden, von Diskussionsveranstaltungen. Also auch da, nicht jeder Landtagskandidat ist in allen Themenfirmen, wird dann von der Wirtschaft eingeladen und nutzt das dann quasi, was wir schon hatten als Sparringspartner, machen wir mal die 20, 30 wichtigsten Argumente für die Vorhaben, die wir planen in unserem Wahlprogramm. Die CDU zum Beispiel in NRW ganz, ganz groß eingesetzt hat, was ich wirklich fantastisch finde. Die haben ein eigenes KI-Tool gebaut, das ist der Konrad, und da haben allen Wahlkämpferinnen das zur Verfügung gestellt. Und dort war halt für den Wahlkampfstand war das unter anderem gedacht. Das heißt, wenn ich angesprochen werde auf ein Thema, wo ich überhaupt nicht spruchfähig bin, dann konnte man kurz das Thema eingeben und hat dann quasi schon, kann man auch sagen, wer steht vor mir, alter Mann, junge Frau, und hat dann dafür quasi schon so Textbausteine bekommen, um zu wissen, okay, wie ist eigentlich unsere Position? Mhm. Und das ist nämlich extrem cool, dass ich quasi immer spruchfähig bin, weil nicht jeder kennt das Wahlprogramm. Ganz ehrlich, auch der eigenen Leute. So,
ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja jetzt auch nicht nur eine Seite lang oft.
Genau. Und das kann natürlich jeder Bürger, jede Bürgerin auch selber machen. Teilweise haben die Parteien das jetzt auch schon als Chatbot auf der Webseite, dass man seine Frage reinhauen kann.
Let me google this for you.
Ja, aber das ist doch schlau. Also ich meine, das ist doch, wenn dann eine, keine Ahnung, 85-jährige Frau kommt, die alleine lebt und so und so viel Rente hat und die dann da irgendeinen jungen Wahlkampfhelfer fragt, ja, wie viel bleibt mir noch nächsten Monat bei der nächsten Rentenreform, dann weiß der das doch auf dem Kopf.
Zumal die Leute eben oft dann kommunal auch Bundesfragen stellen, natürlich im Kommunalwahlkampf dann Bundesfragen stellen, wo die Kommunalpolitikerinnen und Politiker jetzt möglicherweise eben auch nicht in jedem Thema genauso drin sind, was jetzt die Bundespolitik betrifft. Und das ist dann wirklich diese Auslagerung von kognitiven Fähigkeiten, über die wir an KI sprechen, die dann eben total sinnvoll ist, anstatt dass man eben dann da blank zieht an der Stelle. Oder irgendwas selber halluzinieren muss.
Ich würde gerne nochmal mit der Moralkeule kommen. Ja. Und zwar KI. KI zu benutzen, also künstliche Intelligenz hat halt immer was Künstliches. Und bei Politikern und Politikerinnen wollen wir ja, dass die so echt wie möglich sind. Wie verwerflich findet ihr es denn moralisch, also jetzt einfach mal grundsätzlich, KI dazu zu benutzen, Reden zu schreiben, die persönlich klingen sollen?
Also Politik und politische Kommunikation, egal auf welcher Ebene sie stattfindet oder auf welchem Kanal, ist immer eine Inszenierung. Also das ist schon mal natürlich so ein Grund, das muss man wissen, und das wissen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wir wissen auch die meisten Menschen draußen in der Bevölkerung, dass es immer eine Art von Inszenierung ist. Schon die Auswahl, wo ich hingehe, die Auswahl, was ich anziehe, ist immer eine Entscheidung, wo ich denke, okay, was will ich auf der Metaebene mitgeben? So. Auch wenn das vielleicht gar nicht so gefühlt ist von vielen PolitikerInnen, aber es ist eine Inszenierung. Und natürlich, der Einsatz von KI ist natürlich wiederum ein Teil dieser Inszenierung. Und ich finde es prinzipiell nicht verwerflich, auch nicht moralisch verwerflich, das einzusetzen, überhaupt nicht. Egal, wie sich KI und entwickeln wird, es wird fester Bestandteil unserer gesellschaftlichen Entwicklung werden. Und wenn sich Politik den großen Entwicklungen der Gesellschaft entzieht, ist das für mich eher ein Fehler, würde ich sagen. Weil natürlich muss sie sich damit auseinandersetzen, sie muss es regulieren, sie muss sich überlegen, wie sie das quasi für Deutschland, für Europa quasi dann auch einhegen wird, vielleicht diese Technologie. Und da sollte sie schon verstehen, wie es funktioniert. Und das schon allein aus diesem Grund Gedanken, finde ich ganz, ganz wichtig, dass Politik es sehr intensiv nutzt, weil nur wenn ich es intensiv nutze, du kannst natürlich Expertinnen und Experten wie Joscha einladen, die dir das erklären immer so, aber es ist schon immer was anderes auch.
Oder Martin. Wenn
ich glaube, Joscha hat sogar noch mehr Ahnung davon. Ja. und kann es besser erklären. Nein, genau, und dann ist es immer noch besser. Ich habe schon mal selbst ein Gefühl dafür entwickelt und kann da vielleicht ganz anders drüber reden und drüber entscheiden auch.
Und ich lege noch einen drauf. Du redest ja jetzt über die Demokraten, also über die Guten. Ja, das Ding ist ja, dass die bösen Leute, die uns manipulieren wollen, dass die natürlich massiv diese Technologie einsetzen, weil die immer keine moralischen Probleme damit haben, Leute zu manipulieren und Technologie zum Bösen einzusetzen. Das heißt, wenn die Guten eben lernen, wie man auch vernünftige Message und seine eigene Inszenierung, seine eigene Glaubwürdigkeit und seine eigene Überzeugungskraft und Strahlkraft erhöhen kann mit der Technologie, dann ist es natürlich deutlich geboten, auch unter dem ganzen Slop und Fake und so weiter und so fort, was uns eben alles begegnet, was die bösen Leute mit KI in die Welt setzen. Also umso besser eigentlich auch als Enablement. Für die guten Seiten uns sagen, wir wollen eben auch den demokratischen Diskurs stärken mit der Technologie und das nicht nur als Tool den Demagogen überlassen.
Mhm. Sehr richtiger Punkt, ja.
Ja, also da hat künstliche Intelligenz kann da nicht nur Menschen, die im politischen Betrieb arbeiten, Arbeit abnehmen und unterstützen, sondern vielleicht auch hier und da zu einer besseren Verständlichkeit beitragen, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Ne? Also wenn man zu Leuten spricht und sich irgendwie immer eher so ein Typ ist, der ein bisschen verschwurbelt redet und dann quasi wie mit einem Ghostwriter, den sich aber, wie du gesagt hast, ja kaum jemand aus dem unteren politischen Betrieb leisten kann, ist es ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man irgendwie mal seine Texte nochmal kurz überarbeitet. Lässt.
Definitiv, ja, auf jeden Fall. Wobei auch da, das hatten wir vorhin schon im Nebensatz diskutiert, geht es ja immer darum, dass ich auch erkennbar bleibe. Ne? Also wenn ich jemand bin, der verschwurbelt redet und das auch nicht rauskriege nach 50 Jahren Politiker da sein, dann sollte ich genauso verschwurbelt weiterreden, auch wenn es vielleicht nicht jeder versteht. Aber dann ist es meine quasi USP, wie man so schön in unserer Marketingsprache sagt, und meinem Alleinstellungsmerkmal an dieser Stelle und kann auch so zur Markenbildung beitragen, dass mich vielleicht nicht jeder versteht.
Ja, kriegst du vielleicht noch irgendwann einen Lehrstuhl für Soziologie? Oh, sorry, Gruß an die Soziologen, geht raus.
Schön. Spannend auf jeden Fall. Martin, das war ein ganz spannendes Gespräch. Ich werde jetzt auf jeden Fall die nächsten Male, wenn ich Politikerinnen und Politiker reden höre, nochmal ganz genau hinhören, was da so rausgekommen ist. Ich kann diese Debatte, um das nochmal zusammenzufassen, ich kann diese Debatte darum sehr verstehen. Ich kann auch verstehen, dass große Tageszeitungen oder Wochenzeitungen Gastbeiträge von Politikern, die ihre Texte nicht selber geschrieben haben, wieder rausnehmen. Ich finde aber genauso wie du, dass das jetzt einfach Teil des Alltags von vielen Menschen ist und dass man da auch die Vorteile sehen kann. Dann dank dir und gerne irgendwann mal wieder.
Prima. Liebe Grüße nach Berlin.
Danke, wahrscheinlich. Bis dahin, Martin. Ciao.
Ciao, ciao.
Bis dann. Sonst ja, super, das war total spannend.
Ach so, das war total spannend, aber wir haben es eigentlich im Gespräch rausgekriegt, der Skandal, der hier stattfand, war nicht der eigentliche Skandal, ne? Die eigentlichen Fragen, die wir rausgearbeitet haben, ist eben, was macht KI mit uns und wie können wir dafür sorgen, sie einzusetzen, um eben gute Botschaften rüberzubringen. Diese Themen wurden eigentlich gar nicht diskutiert, was vielleicht auch mit dem zu tun hat, was Martin gesagt hat, dass hier die Reihenfolge nicht gut war, dass das eben eingesetzt wurde, ohne vorher einen Diskurs zu haben, ohne vorher Transparenz zu schaffen. Es wurde einfach eingesetzt, was an sich gar nicht verwerflich ist, aber es ist eben dann schlecht, wenn man nicht drüber redet und wenn man nicht drüber redet, wie man es einsetzt. Und ich denke, dass an dem Thema sollten wir nochmal dranbleiben, auch in Zukunft.
Ja, und so kriegt es halt auch immer schnell diesen Plagiatsvorwurf, ne? Also dieses abgeschrieben, nicht selbst gemacht und so weiter. Also da ist halt sowas wie Transparenz und sich vorher Regeln setzen, wie man KI-Modelle einsetzt, um sich selber zu helfen bei der Arbeit, um sich die Arbeit nicht nur zu erleichtern, sondern das, was man da rauskriegen will, zu verbessern. Das wird dann halt gar nicht mehr gesehen. Das finde ich schade. Und auch wenn man dann darauf angesprochen, gar nicht richtig drauf reagiert, weil es ja auch da immer heißt, ja, Ghostwriting, das ist ja auch immer, war ja auch immer so im Schatten, weißt du? Genauso wie man
ja, jetzt eben wollte KI ich gerade sagen, die Naivität nutzt. Zu glauben, dass was aus Politikermund kommt, bei irgendeinem Kaninchenzüchterverein in Wexbach, haben die wirklich sich am letzten Abend hingesetzt mit einem Glas Wein und haben da diese Rede geschrieben, dass bei Spitzenpolitikerinnen oder so, das ist ja auch naiv. Ne? Aber das manchmal möchte man ja auch naiv sein und möchte es gar nicht so genau wissen. Und wenn Menschen dahinter stehen, dann hat man ein anderes Gefühl, als wenn diese Maschine dahinter steht. Das haben wir schon öfter besprochen, das ist dann einfach ein grundsätzlicher Unterschied. Und dann ist man auch ein kleines bisschen kritischer oder bigott. Auch das haben wir schon öfter mal erlebt.
Das stimmt. Und ich freue mich jetzt auf alle Politiker und Politikerinnen, die uns schreiben, vielleicht an unsere E-Mail-Adresse ki-und-jetzt@sr.de. Mich würde interessieren, wie ihr das nutzt und welche Meinung ihr zu diesem Thema habt. Ja, da haben
wir.
Wenn
ihr was Vernünftiges schreibt, werdet ihr eingeladen, aber nicht KI generiert. So, also.
Gut, Aljoscha, das ist doch mal ein Wort. Ich freue mich auf nächste Woche und wir sagen Tschüss.
Ich mich auch. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn euch interessiert, wie Politik hinter den Kulissen funktioniert und wie Reden, Strategien und Entscheidungen entstehen, dann hört mal in Berlin Code rein, den Podcast mit Linda Zervakis. Gemeinsam mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten des ARD Hauptstadtstudios entschlüsselt sie jede Woche, was in Berlin wirklich passiert. Unter anderem wird da analysiert, welche Botschaften hinter wichtigen politischen Reden stecken und welche Strategien. Hört gerne mal rein. Ihr findet den Link auch, wie immer, bei uns in den Shownotes.